Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Diese nüchterne Aussage aus einem Pastoralbrief ist ein Kristall, an dem sich im 17. Jahrhundert theologische Sonnenbrillen zerbrachen. Die orthodoxe Tradition las diesen Vers als Ausdruck der Einzigkeit Gottes in göttlicher Würde und als Bestätigung, dass Christus als vereinte göttlich-menschliche Person die einmalige Mittlerschaft innehat, eine Linse, durch die Trinitätslehre, Christologie und Sühnelehre zusammenwirkten. Wenn man aber den Vers grammatisch und historisch ernst nahm, fragte Fausto Sozzini und seine Nachfolger, bedeutet ein Gott wirklich, dass in Gott drei göttliche Personen verschmolzen sind? Bedeutet ein Mittler notwendigerweise, dass der Mittler selbst göttlich ist? Johann Ludwig Wolzogen gehört zur zweiten Generation dieser Herausforderung. Er war kein Randtheologe in einer polnischen Kleinstadt. Er war ein Mann, der zwischen salongleichen Salons der deutschen Reichsstände und den Pamphletwellen der konfessionellen Universitäten pendelte. Seine Stimme verband das theologische Erbe des Rakauer Katechismus und der Schriften Fausto Sozzinis mit den juristischen und politischen Möglichkeiten des Heiligen Römischen Reichs. Anders als viele radikale Frömmler suchte Wolzogen nicht den offenen Aufruhr, sondern die Sprache des Rechts und der höfischen Etikette. Er argumentierte wie ein Jurist, korrespondierte wie ein Humanist und polemisierte wie ein konfessionell gebildeter Prediger. Um zu verstehen, warum seine Stimme Gewicht hatte, müssen wir die politischen und konfessionellen Linien des frühen 17. Jahrhunderts nachzeichnen. Europa war politisch zersplittert, religiös war es keineswegs homogen. Der Dreißigjährige Krieg hatte die konfessionellen Fronten verhärtet, der Westfälische Frieden von 1648 bestätigte gewisse Privilegien, aber nicht für alle. Calvinismus fand Gewähr innerhalb des Dreiklangs katholisch-lutherisch reformiert, doch antitrinitarische Bewegungen, wie die polnischen Brüder, standen oftmals außerhalb der legalen Schutzräume. Die Folge war Verfolgung, Emigration und eine strategische Neuausrichtung der sozinianischen Bewegung. Viele ihrer führenden Denker suchten den Schutz nicht langer Privilegien, sondern adliger Plätze, internationaler Korrespondenzen und juristischer Argumentationen. Wolzogen war Teil dieser Verschiebung. Seine gesellschaftliche Stellung als Angehöriger des Adels verschaffte ihm Zugang zu Netzwerken, die anderen Unitariern verschlossen blieben. Das erlaubte ihm zwei Dinge. Erstens, theologische Positionen in höfische und juristische Sprache zu übersetzen. Zweitens, Minderheitenrechte als Frage des Reichsrechts und höfischen Anstands aufzufassen. Er formulierte seine Argumente so, dass sie nicht nur Pastoren, sondern auch Ratsherren, Kanzleischreiber und Fürstenhöfe erreichten. Diese Übersetzungspraxis war strategisch. In einer Epoche, in der Religionsentscheidungen oft auf Fürstenhöfen fielen, bedeutete rhetorische Anpassung nicht Aufgabe, sondern Überleben. Intellektuell knüpfte Wolzogen eng an die sozinianische Tradition an, den rigorosen Gebrauch der Schrift, die skeptische Haltung gegenüber metaphysischen Spekulationen über das Wesen Gottes und die Betonung vernunftgerechter Lesarten. Er arbeitete mit den Texten, die Fausto Sozzini und der Rakauer Katechismus geliefert hatten, verwendete lateinische Theologie ebenso wie volkssprachliche Argumentationen und scheute nicht den Schlagabtausch mit lutherischen oder calvinistischen Gelehrten. Zugleich war Wolzogen kein isolierter Theoretiker, er korrespondierte mit anderen dissidenten Denkern, vermittelte Schriften, förderte Übersetzungen und beteiligte sich an publizistischen Auseinandersetzungen. Seine Schriften zeigen eine Doppelstrategie, pastoral-exegetische Argumente gegen die Trinitätsformeln einerseits, juristisch-politische Appelle für Toleranz und rechtliche Gleichbehandlung andererseits. Diese Doppelstrategie erklärt auch seine methodischen Eigenheiten. Wolzogen hielt an der sozinianischen Maxime fest, dass nur das Klarsprechende der Schrift verbindlich sei und dass metaphysische Konstrukte, die sich nicht aus konkreten Textstellen ableiten ließen, abgelehnt werden müssten. Doch er war zugleich gewieft genug, um die Schlagworte der Obrigkeit anzusprechen: Treue gegenüber dem Landesherrn, Erhalt der öffentlichen Ordnung und Vermeidung sozialer Unruhe. Indem er betonte, dass antitrinitarische Lehren nicht notwendigerweise staatsgefährdend seien, versuchte er, dem üblichen Reflex zu begegnen, dass religiöse Abweichung stets politischer Aufruhr bedeute. Die Wirksamkeit dieser Taktik lässt sich an mehreren Ebenen messen. Auf intellektueller Ebene trug Wolzogen dazu bei, dass die socinianische Argumentation in deutschsprachige Diskurse einsickerte und nicht auf polnische Manuskripte beschränkt blieb. Auf politischer Ebene brachte seine adlige Herkunft den Vorteil, dass seine Schriften ernster genommen wurden als anonyme Flugschriften. Und auf konfessioneller Ebene offenbarte seine Arbeit eine neue Form des Dissens. Keinen fanatischen Widerstand, sondern einen verhandelnden Minderheitsanspruch. Das machte ihn zu einer Schlüsselgestalt für alle, die religiöse Differenz mit rechtlichen Mitteln zu managen suchten. Die Gegenreaktion ließ nicht lange auf sich warten. Konfessionell orthodoxe Theologen sahen in Wolzogens Werk nicht bloß eine theologische Abweichung, sondern eine Gefährdung bestehender kirchlicher Autoritäten. Sie hielten seine Betonung der Vernunft und seine Abwehr metaphysischer Spekulation für einen Angriff auf die kirchliche Einheitslehre. Politisch befürchteten manche, dass jede Anerkennung antitrinitarischer Positionen die konfessionelle Stabilität untergrübe. Wolzogen begegnete diesen Einwänden mit einer doppelten Antwort, theologisch mit exakt belegter Schriftarbeit. Er zitierte den Rakauer Katechismus und die Texte Fausto Sozinis und politisch mit dem Appell an Rechtsprinzipien, die auch im Reich galten. Rechtssicherheit, Standesprivilegien und die Verpflichtung der Obrigkeit zur Wahrung der Ordnung ohne unnötige Eingriffe in das Gewissen. Die strategische Position Wolzogens wird klarer, wenn man seine Rolle als Vermittler betrachtet. Er war Hüter eines Brückenkopfes zwischen dem intellektuellen Erbe der polnischen Brüder und der politischen Realität des Reichs. Diese Rolle erforderte ständige rhetorische Feinjustierung, scharfe Exegese gegen theologischen Mainstream, aber höflich tonisierte Appelle an Fürsten und Ratskollegien. Seine Schriften lesen sich deswegen sowohl als theologische Programme als auch als politische Petitionen. Sie mischen biblische Auseinandersetzungen mit juristischen Metaphern und politischen Erwägungen. Solche Strategien waren nicht ohne Widersprüche. Einerseits beanspruchte Wolzogen die Treue zur Schrift, andererseits musste er erkennen, dass die Schriftdeutung in einem konfessionell verfassten Reich keinen Automatismus besaß. Deshalb suchte er Wege, die theologische Debatte in Formen zu gießen, die einem profanen Leserverständnis zugänglich waren. Klare Argumentationsketten, Verweise auf kanonische Texte und Beispiele, die den gesunden Menschenverstand ansprachen. Dabei blieb er im Kern socinianisch, er lehnte spekulative Dreieinigkeitsmetaphysik ab, bestand auf der Einzigkeit Gottes in einem substanziellen Sinn und interpretierte Christologie primär aus der Schrift heraus, nicht aus späteren Konzilienformulierungen. Die Verflechtung von Theologie und Reichspolitik, die Wolzogen vorlebte, machte ihn zu einer außergewöhnlichen Figur der Reformations- und Nachreformationszeit. Er war kein einsamer Apostel, aber auch kein bloßer Funktionär. Er war ein Denker, der wusste, wie man Glaubensfragen in die Sprache der Macht übersetzt, ohne die Argumente der Schrift aufzugeben. So steht sein Name heute für eine Form des socinianischen Engagements, das weniger auf sektische Abschottung als auf juristische Anerkennung und intellektuelle Überzeugungsarbeit setzte und damit das antitrinitarische Denken in den deutschsprachigen Raum hineintrug und verankerte. Sein theologisch-politisches Profil lässt sich nur verstehen, wenn man sowohl seine exegetische Strenge als auch seine politische Klugheit in Rechnung stellt. Sein theologisch-kritischer Kern entzündete sich an einer einfachen Frage: Was sagt die Schrift wirklich über das Verhältnis von Gott und Christus? Wolzogen setzte die socinianische Methode fort, streng textorientiert, rational und ablehnend gegenüber spekulativer Metaphysik und wandte sie auf zentrale Christologie- und Soteriologiedebatten an. Der Ausgangspunkt blieb immer 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Wolzogen las diesen Vers nicht als theologische Notation einer ontologischen Einheit von Christus und Gott, sondern als klare Aussage über die Einzigkeit Gottes und die genuin menschliche Mittlerschaft Christi. Er erklärte nicht nur, was Christus für die Menschen ist, sondern auch, was die Schrift konsequent über Gottes Einzigkeit lehrt. Wolzogens Theologie knüpfte an die großen Texte der socinianischen Tradition an, Fausto Socinis de Jesu Christo Servatore, seine Abhandlungen zur Christologie und den Rakauer Katechismus, der in klarer, lehrhafter Form die antitrinitarische Position zusammenfasste. Anders als dogmatische Scholastiker arbeitete er mit einer Kette von biblischen Stellen, die er als hermeneutischen Filter benutzte. Beispielhafte Verse, die er und seine Mitstreiter häufig zitieren: Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 28, der Vater ist größer als ich. Markus Evangelium Kapitel 10 Vers 18, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer einem, Gott allein. Diese Texte dienten als Ecksteine für eine Christologie, die die menschliche Gestalt Jesu betonte und die Teilhabe an göttlicher Herrlichkeit als Folge von Sendung und Gottesgnade interpretierte, nicht als Beleg einer voraussetzenden göttlichen Substanz. Gegen die klassischen trinitarischen Belege stellte Wolzogen eine alternative Leseart von Schlüsseltexten vor. Wo orthodoxe Exegeten Philippiens 2,6,11 die Hymne vom Erniedrigen und Erhöhen als Hinweis auf eine präexistente göttliche Gestalt Jesu verstanden, las Wolzogen die Stelle als literarische Darstellung von Dienerschaft und nachfolgender Erhöhung durch Gott. Ebenso ging er auf Kolosser 1,15,17, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, in ihm ist alles geschaffen, ein, ohne daraus die Identität der göttlichen Substanz abzuleiten. Er unterschied zwischen Gottes Bild als Analogie und dem ontologischen Anspruch, den trinitarische Theologen daraus machten. Hebräerbrief Kapitel 1 Vers 3, das von Christus als des göttlichen Wirkens, ausstrahlendem Glanz spricht, interpretierte er als Aussage über die gegenwärtige Stellung Christi nach der Auferstehung, nicht als Beweis einer ursprünglichen göttlichen Natur. Wolzogen sammelte und verknüpfte weitere Verse, um die sozinianische Lesung zu stützen. Psalm Kapitel 110 Vers 1. Der Herr sprach zu meinem Herrn, konnte nach seiner Auffassung prophetisch die künftige Erhöhung eines gesalbten Menschen ankündigen, nicht die Präexistenz einer zweiten göttlichen Person. Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 14 und das Wort wurde Fleisch, deutete er in Verbindung mit alttestamentlichen Bildern vom Wort Gottes als Manifestation von Gottes Weisheit und Plan, nicht als selbstständige, vorzeitliche Person. Als Beleg für Jesu Menschlichkeit und Begrenztheit führte Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 40, Jesu Wachstum in Weisheit und Gestalt, Matthäus Evangelium Kapitel 26 Vers 39, Jesu Gebet im Garten, Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 28, Thomas Ausruf, mein Herr und mein Gott, bei Wolzogen ein Akt der Bekenntnisform, nicht eines metaphysischen Dogmas. Die Exegese dieser Verse zielte immer darauf ab, das biblische Zeugnis so zu lesen, dass es keine übernatürliche Dreifaltigkeit in der Substanz Gottes voraussetzte. Gleichzeitig stellte Wolzogen theologische Grundfragen, die er rational begründete. Er lehnte die Idee ab, Gott selbst könne sterben oder erleiden. Dafür zog er die Vernunft an und verwies auf Passagen, die Gottes Unvergänglichkeit und Unveränderlichkeit hervorheben. Jesaja Kapitel 44 Vers 6, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Heerscharen, ich bin der Erste und ich bin der Letzte, außer mir gibt es keinen Gott, und 43 Chor 10, 11, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und ich bin Gott und sonst keiner, verwendete er, um die kategoriale Einzigkeit Gottes zu betonen. Die Schlussfolgerung war: Wenn die Schrift in so vielen Wendungen die Unteilbarkeit Gottes betont, dann rechtfertigt das nicht die Konstruktion einer innergöttlichen Dreiteilung, die die Schrift nicht ausdrücklich lehrt. In der Soteriologie griff Wolzogen zentrale sozinianische Einsichten auf. Er lehnte eine stellvertretende Strafsühne ab, wie sie in bestimmten reformierten Erklärungen vertreten wurde. Er argumentierte, dass Gerechtigkeit Gottes sich nicht dadurch erfüllt, dass ein Unschuldiger die Strafe eines Schuldigen empfängt, eine moralische Einwendung, die er sowohl schriftlich begründete, als auch mit Vernunftargumenten stützte. Hier berief er sich unter anderem auf Ezekiel 18,20, die Seele, die sündigt, die soll sterben, um die persönliche Verantwortlichkeit zu betonen, sowie auf Texte, die die göttliche Barmherzigkeit und das Erbarmen betonten. Zugleich versuchte er, Paulusstellen Römerbrief Kapitel 5, Vers 12 und 1. Korintherbrief Kapitel 15, Verse 21 bis 22, Adam-Christus-Parallele, umzudeuten. Statt einer Erbsünde, die moralisch-deontisch an alle vererbt werde, sah er die Übernahme von Sünde eher als Weitergabe der sterblichen und sündigen Natur durch Nachahmung, eine signifikante Abkehr von der Auffassung, dass jedes Menschenkind mit einer rechtlichen Schuld vor Gott geboren sei. Wolzogen war Teil eines Netzwerks von Protagonisten und Gegnern. Zu seinen Verbündeten zählten Angehörige der polnischen Brüder wie Johannes Krell, Krellius und Samuel Przypkowski, die theologisch nahestehende Argumente ausformulierten und verbreiteten. Er war in Briefwechsel mit Gelehrten, vermittelte Übersetzungen des Rakauer Katechismus und förderte das Lesen socinianischer Schriften im deutschen Sprachraum. Zu den Hauptgegnern gehörten lutherische und reformierte Theologen, die traditionellen Bekenntnisse verteidigten, sowie staatliche Instanzen, die das Bekennen zur trinitarischen Lehre voraussetzten. In polemischen Schriften antworteten Vertreter orthodoxer Lehre oft mit den stärksten Texten, die sie kannten. Johannes Evangelium Kapitel 1, Verse 1 bis 3, wo das Wort als bei Gott und Gott selbst bezeichnet wird, Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 11, zur Hervorhebung präexistenter Herrlichkeit, Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3, zur Darstellung von Christus als Ausdruck göttlicher Herrlichkeit. Wolzogen begegnete diesen Texten nicht mit Herabsetzung, sondern mit alternativen Leseweisen, die den historischen und literarischen Kontext berücksichtigten und metaphysische Schlussfolgerungen skeptisch betrachteten. Seine exegetische Strategie war both defensive and constructive. Defensiv gegenüber der Anfechtung als Heretiker, konstruktiv insofern, als er eine kohärente Theologie für Gemeinden anbot, die Jesus als von Gott gesandten Menschen verehrten und doch die Einzigkeit Gottes bewahrten. Diese Theologie war theologisch anspruchsvoll, weil sie in der hermeneutischen Kunst bestand, scheinbar widersprüchliche Texte in ein konsistentes Bild zu fügen. Teile Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3 und Deuteronomium 6,4, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig, banden die Einzigkeit Gottes in den Kern der christlichen Frömmigkeit ein, während Stellen, die Christus hohe Ehren zuschreiben, als Folge von Sendung, Vollmacht und exaltierter Stellung verstanden wurden. Nicht als Beleg metaphysischer Identität. Wolzogens Arbeit löste vielfältige Reaktionen aus. Ökonomisch und politisch betrachtet stieß sein Ansatz auf Hindernisse. Viele Landesherren betrachteten antitrinitarische Lehren als Störung der kirchlichen Ordnung und des öffentlichen Friedens. Wolzogen versuchte dem zu begegnen, indem er juristische Argumente vorbrachte. Religionsausübung sei, soweit sie die öffentliche Ordnung nicht gefährde, Sache des Gewissens und des Standesrechts. Indem er theologische Fragen in juristische Formeln wandelte, appellierte er an die Struktur des Reichsrechts und an höfische Sensibilitäten, ein Versuch, Minderheitenrechte institutionell abzusichern. Diese Taktik brachte ihm Verbündete unter liberaleren Ratsherren, aber auch erbitterte Gegner, die ihn als subversiv betrachteten. Kontroversen entluden sich in publizistischen Schlagabtäuschen. Orthodoxe Theologen griffen seine Auffassungen mit zornigen Predigten und Abhandlungen an. Sie zitierten Philippians 2,6,11, Johannes Evangelium Kapitel 1, Verse 1 bis 3, Kolosser Brief Kapitel 1, Verse 15 bis 17 als unumstößliche Beweise der Gottheit Christi. Wolzogen antwortete mit dichter Exegese und logischen Einwänden, wenn die Gottheit Christi aus bestimmten Formulierungen gefolgert werde, müsse zugleich geklärt werden, was Gott in diesen Kontexten jeweils bedeute. Ferner stellte er die Frage, ob die Apostel selbst eine metaphysische Terminologie gemeint hätten oder eher die evangelische Erfahrung und Sendung Jesu beschrieben. Bei John 20,28 argumentierte er, dass Thomas' Ausruf eine kultische oder hymnische Zuschreibung der Nähe und Herrschaft Jesu darstelle, nicht die theologische Formel für eine göttliche Natur. Die Reaktionen waren nicht nur schriftlich, sondern auch sozial. Antitrinitarische Gemeinden sahen sich Diskriminierung und in manchen Regionen Verfolgung ausgesetzt. Wolzogens juristische Bemühungen halfen gelegentlich. Er konnte auf adlige Privilegien und auf das Recht der Reichsstände verweisen, religiöse Ausgestaltungen zu erlauben. Gleichwohl blieb die rechtliche Lage prekär. In einigen Territorien führte das Bekenntnis zur socinianischen Lehre zur Ausweisung. In anderen konnten Anhänger unter gewissen Auflagen geduldet werden. Langfristig wirkte Wolzogens Arbeit auf mehreren Ebenen nach. Intellektuell trug er dazu bei, dass antitrinitarische Argumente in deutsche Diskurse eingespeist wurden, wo sie später im 18. Jahrhundert Aufnahme in Proto-Enlightenment-Diskussionen fanden. Juristisch trug er dazu bei, dass Fragen von Gewissensfreiheit und Toleranz in die Sprache der Reichsverfassung zu überführen. Religionssoziologisch zeigte seine Arbeit, wie konfessioneller Dissens in Machtstrukturen verhandelt werden musste, nicht nur durch Predigt und Schrift, sondern durch Korrespondenz, petitionale Eingaben und die Nutzung sozialer Positionen. Die Auseinandersetzungen beleuchteten auch methodische Spannungen. Wie viel Gewicht darf die Vernunft neben der Schrift haben? Wolzogen antwortete, die Vernunft sei nicht Gegenspielerin der Schrift, sondern deren Interpretationswerkzeug. Diese Haltung machte ihm Vorwürfe der Rationalisierung ein, doch sie eröffnete auch einen Weg, antitrinitarisches Denken mit höfischer und juristischer Kultur zu verbinden. Die wichtigsten theologischen Gegenargumente fasste er jeweils systematisch zusammen und beantwortete sie schriftlich. Das bedeutete, dass die Debatte nicht nur polemisch, sondern auch akademisch geführt wurde, mit Zitaten, Querverweisen und juristischen Argumenten, die bis in die Reichsverwaltungen hineinwirkten. Sein Werk bleibt ein frühes Beispiel dafür, wie eine theologische Minderheit nicht nur überlebt, sondern ihre Lehre in die öffentliche Sprache eines vielgliedrigen Reichs übersetzen konnte, indem sie exegetische Präzision mit politischer Klugheit verband. Sein Bedeutungsspektrum lässt sich an drei Ebenen festmachen: theologisch-exegetisch, politisch-juristisch und kulturgeschichtlich. Theologisch setzte Wolzogen eine Methode durch, die die Schrift als alleinige Norm ernst nahm und jede metaphysische Aufladung misstrauisch betrachtete. Diese Haltung konservierte die zentralen socinianischen Einsichten, die Einzigkeit Gottes, Deuteronomium 6,4, die Rolle Jesu als von Gott Gesandtem, Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 3, und die Betonung persönlicher Verantwortung vor Gott, Ezechiel Kapitel 18, Vers 20. Indem Wolzogen diese Position in klaren, schrittweisen exegetischen Argumenten verteidigte, schuf er ein Modell, das späteren Unitarierinnen und Unitariern erlaubte, ihre Überzeugungen nicht nur als bloße Abweichung, sondern als kohärente, schriftbasierte Theologie zu präsentieren. Das half, antitrinitarische Lehren intellektuell handhabbar zu machen und zeigte, dass man Autorität der Schrift und kritisches Denken miteinander verbinden konnte. Politisch-juristisch war Wolzogens Beitrag vielleicht am nachhaltigsten. Er demonstrierte, wie religiöser Dissens nicht nur in Predigten und Traktaten, sondern in der Sprache der Rechtsansprüche verhandelt werden konnte. In einer Welt, die seit dem Westfälischen Frieden zunehmend auf Rechtsschutz, Standesprivilegien und höfische Protektion setzte, bot Wolzogens Strategie Dissidenten praktische Optionen. Adlige Patronage, petitionale Verfahren und die Berufung auf Reichs- oder Landesrecht. Diese Praxis veränderte die Möglichkeiten von Minderheiten. Anstatt ausschließlich oppositionelle Gemeinden zu bilden, konnten antitrinitarische Gläubige über Vermittler, Korrespondenz und juristische Prozeduren versuchen, Duldung oder Teilrechte zu sichern. Solche Verfahren blieben prekär, doch sie eröffneten einen Weg, religiöse Differenz institutionell zu verhandeln, statt sie nur privat zu praktizieren. Kulturgeschichtlich wirkte Wolzogen als Katalysator für die Diffusion antitrinitarischer Diskurse in den deutschen Sprachraum. Er fungierte als Übersetzer, nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell. Er übertrug polnisch-sozinianische Argumente in die Hof- und Rechtskultur des Reichs. Dadurch gelangten Schriften des Rakauer Katechismus und von Fausto Sozzini an Hörerkreise, die zuvor kaum Berührungspunkte mit diesen Texten gehabt hatten. Das veränderte die Debattenlage. Antitrinitarische Argumente traten nicht mehr nur als Randphänomen auf, sondern liefen fortan in die konfessionellen Auseinandersetzungen der Reichsstände ein. Die Reaktionen spiegeln die Ambivalenz seiner Wirkung. Auf der einen Seite erhielten Unitarierinnen und Unitarier durch Wolzogens Arbeit eine intellektuelle Legitimation und praktische Strategien, die das Überleben einiger Gruppen erleichterten. Viele seiner Zeitgenossen fanden in seinen juristischen Appellen Verbündete, etwa liberalere Ratsherren oder tolerantere Adlige, die Dissidenten Schutz oder zumindest Duldung gewährten. Auf der anderen Seite intensivierte seine öffentliche Auseinandersetzung mit der Mehrheitsorthodoxie die Gegenreaktion. Theologische Angriffe, konfessionelle Ausschlüsse und in manchen Regionen Ausweisungen blieben realistisch. Das Bild zeigt, wie fragil religiöse Toleranz damals war und wie sehr sie von wirtschaftlichen, sozialen und politischen Interessen abhing. Wolzogains Ansatz hinterließ auch längerfristige Spuren in der intellektuellen Kultur Europas. Seine Betonung klarer Exegese, die kritische Distanz gegenüber metaphysischen Spekulationen und die Kombination von Schriftargument und Vernunft resonieren mit späteren protoaufklärerischen Tendenzen. In der Aufklärung fanden sich wiederum diejenigen Argumentationsmuster wieder, die Wolzogen und die socinianische Tradition gepflegt hatten. Die Rückkehr zur Schrift als Quelle und die Forderung, religiöse Dogmen an Vernunftprüfungen zu messen. Das bedeutet nicht, dass Wolzogen ein Vordenker der Aufklärung im modernen Sinn war. Vielmehr eröffnete er im 17. Jahrhundert Wege, auf denen rationale Bibelauslegung und öffentliche Vernunftdebatten später florieren konnten. Auch die historiografische Rezeption ist vielschichtig. Während frühere konfessionelle Geschichtsschreiber Wolzogen oft als gefährlichen Heretiker beschrieben, sehen neuere Studien ihn häufiger als strategischen Vermittler, der theologische Integrität mit politischer Klugheit verband. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betonen heute seine Rolle als Netzwerker. Briefe, Petitionen und vermittelte Publikationen machten ihn zum Knotenpunkt eines transnationalen Dissidentennetzes. Diese Perspektive hebt hervor, dass religiöse Minderheiten nicht nur Gegner der Mehrheitskirchen waren, sondern aktiver Teil des politischen und intellektuellen Lebens. Nicht zuletzt hat Wolzogens Leben eine soziale Dimension. Sein aristokratischer Status machte deutlich, wie sehr soziale Herkunft religiöse Spielräume beeinflusste. Adlige Protektion konnte Dissidenten Lebensraum verschaffen, zugleich aber band sie die religiöse Existenz an Gunst und Gefälligkeiten. Das zeigt eine Seite der frühen Neuzeit, die oft übersehen wird. Religiöser Pluralismus entstand nicht nur aus theologischem Argument, sondern aus sozialen Beziehungen, Patronagen und rechtlichen Mechanismen. Zusammenfassend fungiert Wolzogen als Scharnierfigur. Er übertrug socinianische Theologie in die Sprache des Reichs, verteidigte antitrinitarische Positionen mit exegetischer Sorgfalt und suchte politische Wege zur Absicherung religiöser Minderheiten. Seine Wirkung liegt weniger in einer einzelnen bahnbrechenden Schrift als in der Praxis, mit der er Glaubensfragen in juristische und höfische Kontexte brachte. Dadurch trug er dazu bei, dass antitrinitarische Ideen nicht ein für allemal marginalisiert, sondern als Teil eines größeren, dynamischen Diskurses erhalten blieben. Ein Diskurs, der das Verhältnis von Vernunft, Schrift und politischer Ordnung in der frühen Neuzeit neu austarierte. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingspodcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.